Also wir treten jetzt umstandslos gleich in die Diskussion ein. Wer möchte, kann hier vorne ein Saalmikrofon haben, ne, um sich äußern zu können. Und wer so sprechen kann oder möchte, soll das eben jetzt hiermit tun.
Ja.
Und zwar hast du im ersten Teil deines Vortrags gemeint, dass es eine Utopie quasi wäre, soweit ich das verstanden habe, was eben nicht sicher ist, dass ich es habe. Du hast eben gemeint, dass das Ich irgendwann einmal schwach sein darf.
Ja.
Und das habe ich eben nicht verstanden, weil du eben danach irgendwann erwähnt hast, dass in der Gegenwart der Führer ersetzt wird durch die Anpassung an die Norm. Mhm. Und ich würde das aber werten als einen Ausdruck von Ich-Schwäche,
ja.
Wo ich dann aber nicht sehe, wie sich eine Utopie, eine gesellschaftliche Utopie entwickeln soll, wo das Ich dann tatsächlich schwach sein darf, weil genau in solchen Zusammenhängen genau diese Sachen passieren, wo ich dann auch nicht sehe, dass in einer zukünftigen Gesellschaft ein schwaches Ich eine Gesellschaft quasi dann retten und tragen könnte. Ich glaube, das sind Voraussetzungen, dass dann diese Mechanismen nicht kommen werden.
Das hat natürlich nur Sinn in dem im Zusammenhang, was ich erwähnt habe, dass das Ich schwach dann sein darf, wenn es bewusst ist. Stärke des Ichs heißt auch Stärke der Herrschaft über das, was in innerer und äußerer Natur vor sich geht. Dieses muss aber nur beherrscht werden, solange es eben nicht bearbeitet, undifferenziert, unbewusst ist. In der Vorstellung, dass eine tatsächlich bewusste Durchdringung, ich meine Bearbeitung, Sublimierung, Differenzierung der inneren wie der äußeren Natur gelingt, kann dieses Moment von Herrschaft vom Ich abfallen, weil dieses Moment von Herrschaft andererseits auch das ist, dass den unbewussten Anteil am Ich, auf dem ich ja länger rumgehackt habe, erzwingt. Und ich sagte auch noch in dem Zusammenhang, das Ich darf dann schwach sein, wenn es bewusst ist. Wenn es die Regression nicht fürchten muss, wenn es nichts mehr gibt, was es überwältigt, sowohl aus dem archaischen Inneren wie dem archaischen Äußeren. Das ist natürlich die Utopie, die ich Kommunismus nennen würde.
Es wäre aber dann doch ein starkes Ich und kein schwaches, tut mir leid.
Es ist kein herrschendes Ich mehr, deswegen ist es schwach. Ne?
Das starke Ich meint ja kein herrschendes Ich, sondern das starke Ich meint ja nicht, dass sich seiner vollkommen bewusst ist, also auch große Teile des S nicht gebracht hat. Und damit die Beherrschung des S durch Unterdrückung nicht mehr notwendig ist, sondern das S zulässt, das ist aber ein starkes Ich.
Das ist kein starkes Ich, weil die Stärke des Ichs auch daran sich bemisst, ob es Verdrängung vollziehen kann. Dadurch bemeistert ist das Es. Nur kann es verdrängen, das heißt ins Unbewusste zurückstellen, nur dadurch, dass es sich selber unbewusst hält, was Adorno mit irrationalem Verzicht zum Beispiel, ne, bezeichnet. Das ganze Verhältnis, das Realitätsprinzip Anmessung ans gesellschaftliche Leben sein muss, ein starkes Ich verlangt, andererseits aber an eine Realität sich anpassen muss, die dieses Ich stets verneint. Dafür habe ich ja Marx herbeigezogen, zwingt eben dazu, dass Stärke und Irrationalität in eins fallen. Darauf wollte ich raus.
Aber Uli, ist es nicht so, dass oft ja die Linken oder auch überhaupt dieses Modell von Es, Ich, Über-Ich so ein bisschen nach Basis, Überbau, ne, gedacht wird, dann hat man einen Überbau, da gibt es ein Parterre und dann so ein ganz tüchtiges Penthouse drüber, dass man die Freudsche Lehre eigentlich verdinglicht zu einer Instanzenlehre, während es doch eigentlich so ist, dass also es kein Ich gibt, sondern dass das Ich einfach nur eine Form ist von vielleicht Reibungsenergie, wo Trieb und Gesellschaft aufeinander stoßen, dann entsteht Hitze, ne? Manchen wird etwas schwül dabei, manchen wird kalt, je nachdem, ne? aber es gibt nichts, was sich als ich selber fassen ließe. Und die größte Lüge ist ja dann die von der Ich-Psychologie, was dann in Bücher führt wie Dale Carnegie, lerne glücklich zu sein, Technik des Erfolges. Und die Frage ist nun eigentlich, wie verhält sich das, was du über das Ich ausgeführt hast, dazu? Denn es fällt doch auf, dass du noch einen sehr emphatischen Begriff hast von Subjekt. Ne?
Ja.
Wo man doch eigentlich im Ergebnis dessen, was du übrigens der Fall des Öffentlichen ausgeführt hast, wenn ich auch zustimme, sagen müsste, Subjekt, das gebrauchen wir nur noch in einem ganz einfachen juristischen Sinne. Wir sagen, Subjekt ist Rechtsperson, ist juristisches Subjekt, punktum. Ne? Und wir brechen auch mit dieser Subjektemphase bei den Linken, die sich aus einem falsch verstandenen oder unrichtig rezipierten freudschen Instanzenmodell speist.
Freud selber warnte in seinen Vorlesungen, aus denen ich zitierte, also fast durchgängig zitierte in diesem Vortrag, davor, wenn ich mich recht erinnere, die Instanzenlehre, die er entwickelt, als ein realistisches Abbild eines alten Meisters zu betrachten, im Vergleich mit der Malerei, sondern eher an die abstrakte Malerei, ineinander sich überlagernder Farben, unschraffierter Grenzen zu denken, will sagen, und das auch in Hinsicht auf das, was ich am Anfang versuchte, herauszuarbeiten, die kritischen negativen Potenziale von Wertkritik und Psychoanalyse darin bestehen, dass sie keine Instanzen im Sinne von Entitäten, empirischen Entitäten setzt, sondern versucht, das, was Gesellschaft auch ist, Differenzierung des Vorgängen in Begriffe zu fassen, Begriffe, die als positiv gewendet niemals belegbar, intelligibel, wenn man so sagen möchte, sein können, nur sich aufzwingen aus dem Misslingen jener Differenzierung. Nur daran werden sie gewonnen, daran wird der Begriff des Objektes wie der des Ichs gewonnen. Jede statische, wenn man so will, naturdialektische, ich habe vorhin an Engels auch erinnert, Auffassung, dass der Wert direkt gesehen werden kann in der Natur, sei es in der äußeren als auch in der inneren. Und zwar im Sinne, dass er Faktoren, die sich in Wiederholung, Experiment etc. widerspiegeln würden, ist eine solche Verdinglichung. Deswegen habe ich auch auf Wilhelm Reich relativ lange herumgehackt, weil er wirklich das allerbeste Beispiel dafür ist, dass man, was Jochen eingangs kritisiert hatte, dass eine Lehre von Basis und Überbau, die in einem naturontologischen Verhältnis zueinander stünden, natürlich wunderbar zusammengeht mit einer ebenso naturontologischen Auffassung von Es und Ich und die ihn insofern zu einer Maschinisierung der Psychoanalyse kommen ließ, die in ihr angelegt ist, gewiss, wie auch in der politischen Ökonomie diese Technisierung angelegt ist, die aber ihrem kritischen Impuls widerspricht. Und das andere, die Subjektemphase, von der Jochen sprach, ich würde diesen Begriff so nicht unbedingt stehen lassen, weil er in so einer merkwürdigen Kontraposition die Fähigkeiten des Subjektes und die Dynamik der Gesellschaft statisch gegeneinander in einer Art von dialektischer Wechselbeziehung stellt, die so in dieser Form nicht vorhanden ist. Deswegen hatte ich auch etwas länger nochmal auf Port zurückbegriffen, dass dasjenige, was am Subjekt im 19. Jahrhundert, also wenn man dann die historischen gehen möchte, über das, was es dem Begriff nach ist, hinausreicht, nicht eine ingeniöse anthropologische Qualität ist, sondern das, was der Wert mit ihm macht. Und die historische Möglichkeit, die Befreiung der Möglichkeit verpasst ward, mit der die negative Dialektik anhebt, die Vorrang des Objektes, von der Adorno in diesem Buch spricht, meint genau das. Das Objekt erhebt sich nicht aus eigener Kraft über seine Entstehungsbedingung, sondern diese Entstehungsbedingung, Tausch, Individuation, Abstraktion statt Naturabhängigkeit, verschafft sich durch die Instanz, die es bilden muss, um Material werden zu können, diese Abstraktion, nämlich das Ich und das Individuum, jenes Subjekt, die Möglichkeiten Nolens über sich selbst hinauszugehen. Wenn du so möchtest, das Es schafft die Möglichkeiten, es jemals bewusst zu durchdringen. Der Wert schafft die Möglichkeit, jemals über personale Herrschaft hinaus zu gelangen. Das würde ich nicht als Subjektemphase bezeichnen. Ja, ich habe das reibeisenartigen Hals, entschuldigt bitte.
In Adorno zum Beispiel, ja. Die Schwäche des Ichs als typische Erkrankung der Menschen im Kapitalismus bezeichnet. Der hat ja einen anderen Begriff von Ich im Kopf als diese psychologische Instanz. Und da hat er einen emphatischen Begriff von Ich als Einheit des Menschen, als Subjekt im Kopf. In dem Sinne müsste man sagen, nur ein starkes Ich dürfte sich Schwäche erlauben.
So,
das sind zwei verschiedene Begriffe von Ich, die da.
Nein, das ist diese merkwürdige Dialektik von Herrschaft überhaupt, denke ich, die in Adornos Werk vorherrscht. Dort, wo Herrschaft am ausgeprägtesten ist, ist sie ihre Aufhebung auch am nächsten, weil sie dazu tendiert, ihr Objekt zu verlieren. Das kann zum einen dazu führen, dass dieses Objekt, wie ich es am Schluss mit dem Narzissmus als kollektive Eigenschaft beschrieben habe, nur noch als Überdruss und Widerwille erscheint, am anderen Ende dieser Skala aber als, wenn man so möchte, sich überlassen und Hingabe an dieses Objekt erscheinen kann. Also in der Hinsicht ist äußerste Aufgipfelung von Herrschaft durch Vernichtung und andererseits Vernichtung der Herrschaft sich völlig fremd und ganz nah. Insofern.
Das Mikrofon ist frei.
Die Antwort quasi schon aus dem Mund genommen. Sie ist unklar. Sie kann sich als positive Handlungsanleitung in keiner Weise mehr oder konnte sie noch nie als Rezept ausgeben. Da, wo sie vorhanden war, musste man nicht drüber sprechen. Deswegen sprach ich eben über Marx im Sinne des Buches von Böckelmann, das ich nochmal ganz warm empfehlen möchte, Marx und Adorno. Und da, wo man überhaupt anfangen muss, und das ist natürlich der Beginn der Psychoanalyse, über diese Fähigkeit von Erfahrung und Wahrnehmung überhaupt nachzudenken, ist Revolutionstheorie, wenn du so möchtest, nur als Form der Erinnerung daran, dass Erfahrung einmal möglich gewesen ist, und das heißt negativ, noch festzuhalten. Und deswegen, das hat Jochen gestern gesagt, ist eben kritische Theorie auch ein Existenzialurteil. Es gibt keine Möglichkeit im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder der Faktorenanalyse noch anzugeben, dass das, was vernünftig ist, durch die herrschende Vernunft nicht mehr unterstützt wird. Also wie Böckelmann das sagt, dass die Revolution nicht mehr auf den Geist zueilt und von ihm wegeilt. Das stürzt uns in eine Aporie, die ich eben auch gerade versuchte, mit dem Zusammenhang zwischen Ich und Herrschaft, diesem nur noch immer in Mühe geschiedenen Gedanken der Hingabe an die Forderung des Objektes und seine Zerstörung herauszustellen, dass dort das, was scheinbar ganz antagonistisch ist, auch ganz nahe ist. Und das bringt uns in eine Position, wo wir das Gute nicht umstandslos von dem Schlechten mehr scheiden können. Und deswegen auch keine Theorie, die sich auf das Gute, ich sage es ironisch, ne? dass irgendwie nicht negativ fassbar wäre, noch beziehen kann. Insofern ist diese Aporie, wie du richtig bemerkt hast, am Schluss nicht auflösbar. Sie ist nur benennbar. Man muss sie ins Auge sehen. Und mehr kann ich dazu auch nicht anmerken. Ich denke, jeder wäre ein Scharlatan, der anderes versuchte. Insofern, Lutz, muss ich dir leider genauso wie mich selber damit allein lassen.
Weitere Wortmeldungen? Brauchst du das Mikrofon?
Das glaube ich. Das ist unglaublich.
Grundsätzlich darin besteht, dass sozusagen, dass sie immer als Steinbruch zu verwenden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen lauter.
Ich glaube, das Problem besteht darin, dass man bei der Psychoanalyse quasi immer ein objektives Problem hat, nämlich immer dazu neigen muss, dass die Psychoanalyse als Steinbruch zu verwenden. Das heißt, man wird es nie schaffen, sozusagen dem gerecht zu werden, was Freud tatsächlich gemeint hat. Gleichzeitig wollte ich mal darauf hinweisen, dass es meines Erachtens in Bezug auf gestern hier ein kleines Problem gibt. Also wenn man sich quasi affirmativ auf Freud bezieht, müsste man in gewisser Weise auch den Standpunkt seiner Kritik tolerieren. Das scheint mir aber nach der gestrigen Ausführung, insbesondere der Genossen von der ISF, nicht möglich zu sein. Das heißt, wenn man also Freud tatsächlich als kritischen Theoretiker fasst, egal ob man inwieweit man den jetzt über sich hinausweisen möchte oder nicht, gibt es ja ein gewisses Fundament der Kritik, auf die man sich da sozusagen stützt, ist die Frage, wie kann man also diesen Rückenschlag hinbekommen, zum einen also quasi eine Art bodenlose Kritik sozusagen erstmals konstatieren und zugleich aber darauf rekurrieren, dass die Freudsche Theorie eine kritische Theorie ist. Das scheint mir in Bezug auf gestern erstmal in gewisser Weise widersprüchlich zu sein, insbesondere deshalb, weil für mich klar ist, dass der Standpunkt von Freud tatsächlich der einer idealen bürgerlichen Familie ist. Also da würde ich dir in gewisser Weise widersprechen, weil das glaube ich gesagt, weil Rüdiger hat es gesagt, er hat bürgerliche Familie bloß im Sinne der Therapie verteidigt. Also ich glaube, dass da schon ein bisschen mehr im Spiel war. Und das scheint mir zumindest erstmal ein Widerspruch zu sein, wenn man also auf die Psychoanalyse rekurriert und das wäre für mich vielleicht die Frage, inwieweit man dann sagen kann, okay, also Freud ist halt ein Steinbruch. Ne? Also nutzen wir ihn entsprechend und kloppen uns das ab, was wir halt brauchen können und was nicht. Die Frage ist halt nur, inwieweit man dann also darauf so Decktheorie tatsächlich als in sich konsistent begreifen kann. Und da hat man natürlich ein objektives Problem. Das andere, worauf ich vielleicht hinweisen wollte, ist, dass wir gerade... Also ich war mal kurz draußen mit Kaffee holen, deshalb weiß ich nicht, ob du sozusagen auf die Identifikation mit dem Über-Ich eingegangen bist. Sicherlich also unterschwellig sozusagen Subtext wohin, aber nicht explizit. Die Frage ist dabei, gibt es diese Identifikation mit dem Über-Ich tatsächlich noch, wenn sozusagen die Vaterfigur die Person ist, über die das funktioniert? Das heißt als moralische Instanz. Oder haben wir sozusagen das Problem, dass genau das momentan zu konstatieren ist, dass dieses Über-Ich quasi in dieser identifikatorischen oder als dieser identifikatorischen Moment weggeknallt ist. Wenn das so ist, wovon ich ausgehe, zumindest in der ideellen Bestimmung von Freud, dann haben wir das Problem, dass also in Bezug auf Adorno meines Erachtens der Knackpunkt darin liegt, zu bestimmen, was Racket, ja, sozusagen als die entscheidende Wahnsinnskonstante oder das, was den Wahnsinn des Postfaschismus ausmacht. Also die Racket-Theorie ins Verhältnis zu dem Ticket-Denken. Das heißt, also wegzukommen von diesem kollektiven Racket als eine Herrschaftsform des gemeinschaftlichen Kollektivs hin zu den sich gegenseitig konkurrierenden Bandwesen des Rackets und dabei das ideologische Moment, das heißt also die Bestimmung dessen, was tatsächlich daran noch Ticket-Denken ist oder was unterscheidet zum Beispiel das aronitische Verständnis von Tick oder Horkheimische nach der Dialektik der Aufklärung dieses Ticket-Denken von einer kollektiven Racket-Theorie hingehen zu einer postfaschistischen Racket-Theorie. Also wäre meines Erachtens darüber zu reden, zu bestimmen, Verhältnis in der Zeit des Postfaschismus von Racket und Ticket-Denken. Das andere, was ich noch fragen wollte, ist der Begriff des Ich, der hier immer auftaucht. Da wollte ich mal fragen, Uli, was dein sozusagen Ideal-Ich dabei bedeutet. Das heißt also, was soll das sein, das Ich? klar ist für mich auf jeden Fall, ein bürgerliches Subjekt von Freud gesetzt, als das Ich ist tatsächlich eindeutig männlich konnotiert. So, und das ist also sozusagen durchaus schlüssig in Verbindung zu bringen mit der Dialektik der Aufklärung, in dem sozusagen genau die Zurichtung von Odysseus und so weiter als das männliche Objekt, Subjekt, Entschuldigung, eindeutig bestimmt. Also wäre die Frage, ob dieser Ich-Begriff tatsächlich nicht mal genauer zu hinterfragen ist. Also wie weit hat der überhaupt Bestand?
Ja, das, ich wieder versuche da einige Punkte herauszugreifen. Affirmativ kann man sich schlecht auf eine negative Theorie, so wie ich es versuchte, zu beschreiben, beziehen. Der Standpunkt wäre ein festes, das gerade dadurch, dass Kritik überhaupt ermöglicht wird, durch die Dynamisierung jener ehemals festgefügten Verhältnisse zwischen Natur und Mensch, innerer wie äußerer, aufgehoben wird. Insofern gibt es keinen Standpunkt der Kritik, sondern Kritik zeichnet sich gerade durch diese Standpunktlosigkeit, durch diese in ihrer Entstehung, durch diese in Bewegungsetzung des Selbstverständlichen aus. Insofern gehen deine Fragen möglicherweise genau darauf zurück. Es gibt dort kein Fundament der Kritik. Kritik zeichnet sich dadurch aus, dass sie kein Fundament anerkennt. Das vorgeschickt erstmal. Das Weitere, worauf du abgehoben bist, denke ich, hat Marcuse in diesem bekannten Vortrag das Verhalten der Psychoanalyse sich vorgenommen, dass sie tatsächlich erst dort wahr wird, und zwar im negativen, im schrecklichen Sinne wahr wird, wo sie die Instanzen, auf die sie sich einstmals positiv bezog, bei Marx die selbstverständlichen Fähigkeiten der Erfahrung des Bürgers und des Proletariers und bei Freud die Selbstverständlichkeit dessen, dass der gesellschaftlichen Entmächtigung des Ichs, des tauschenden Ichs, ein familiärer Schutzraum entgegensteht, überhaupt eine Rolle spielen. Beide Theorien bezeichnen eigentlich, wenn du das möchtest, mehr und fast ausschließlich jene Faktoren, die dazu führen, dass dieses, was man ein Fundament nennen könnte, unterminiert wird. Das heißt also, wenn sie keine Geltung mehr haben, wenn die Familie genauso bedeutungslos geworden ist für die Sozialisation wie die Erfahrung des Leidens oder der Klassenzugehörigkeit des Proletariers für seine politische Praxis in keiner Weise mehr revolutionär leitend ist, erst dann zeigt sich jenes negative Potenzial der Theorien. Das heißt also, dadurch, dass sie veraltet sind, werden sie in dem schrecklichen Sinne, den sie verhindern wollten, wirklich wahr. Sie erzählen, wie Marcuse es, wenn ich da recht erinnere, beschreibt, sie haben dort ihre stärksten Momente, wo sie die Bedingungen ihres eigenen Unterganges, ihres Standpunktes beschreiben. Und das gilt für beides. Das gilt für die in die Kritik der politischen Ökonomie eingelassene Theorie des Klassenbewusstseins, über die nicht gesprochen wird, genauso wie für den Familismus Freuds, über den natürlich sehr wohl sprechen muss, weil er gerade so unselbstverständlich, so wenig selbstverständlich mehr geworden ist. Also Veralten, gerade das Veralten macht es, die beiden kritischen Theorien in ihrem negativen Potenzial erst voll verständlich, damit aber eben für diejenigen, an die sie gerichtet sind, nicht mehr nachvollziehbar. Und aus diesem Widerspruch, sagte es Lutz ja auch schon, daraus einen Weg im Sinne eines Standpunktes, der noch zu befestigen wäre, zu finden, halte ich für illusorisch, auf dem Hintergrund des Gesagten. Und wie gesagt, ich kann es nur dringend empfehlen, das Veralten der Psychoanalyse. Ich bin heute ein wenig zu verkatert, um es wirklich gut zu paraphrasieren, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich empfehle es einfach. Diese Fragen werden genau dort verhandelt.
Ja, ich möchte nochmal auf die Mail von äußerster Anspannung von Herrschaft und Abschaffung von Herrschaft kommen, die du angesprochen hast. Und das kommt mir schon etwas merkwürdig vor, dass nun die äußerste Anspannung von Herrschaft und die Abschaffung von Herrschaft sich so nah legitimen Seite, oder wie man das dann auch formulieren könnte, dass Vernichtung und Revolution nur ein kleinen Schritt voneinander getrennt sind.
Ja, so oder
wie Robert Kurz das formuliert, Aufklärung und Gegenaufklärung fallen unmittelbar zusammen.
Da habe ich mich schlecht ausgedrückt.
Eine Formulierung in dem Einladungstext, die mir auch aufgefallen ist, in dem Text des Konzept Materialismus, da wird also einerseits wird die Wahrheit oder der Begriff des Kapitals in seiner Abschaffung in der kommunistischen Revolution gesehen. Dann an einer anderen Stelle heißt es aber, die Barbarei, die Vernichtung sei der Inbegriff des Kapitals. Und heißen solche Formulierungen, also auch der Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus, nicht jede Möglichkeit der Transition durchzustreichen und zu negieren?
Also ich kann nur für den einen Teil jetzt kurz versuchen zu antworten. Also der Zusammenhang ist natürlich nicht so gemeint, ne, dass Kommunismus und Faschismus, also sozusagen zwei Seiten wären einer Medaille, obwohl Max Horkheimer 1942 in einer Schrift zum autoritären Staat in diese Richtung, wie du es auch gesagt hast, argumentiert hat tatsächlich, indem er sagte, ne, dass die Menschheit, die dem äußersten Grauen ausgesetzt ist und das äußerste Grauen produziert, ne, nur noch einen Schritt wäre zur Beseitigung. Das meine ich überhaupt gar nicht, sondern was in dem Text über Materialismus gesagt werden sollte, war zumindest, dass der Wahrheitsbegriff und die Wahrheitsvorstellung des Materialismus eine ganz andere ist als die gemeingängige, die Wahrheit unter der Hand mit Richtigkeit von Tatsachenaussagen verwechselt. Nach dem gängigen Wahrheitsbegriff ist eine Sache wahr, wenn ein Rezept von Oetker Pudding auch wirklich die gelbe Karamellpampe ergibt, ne, dann ist das wahr. Ne? Aber in dem materialistischen Sinne, wie wir ihn gerne gebrauchen möchten, meint Wahrheit keine Abbildung einer im Gegenstand etwa befindlichen Vernunft, die man dann als theoretische Wahrheit sich einstecken kann, sondern meint eine Wahrheit, die das Unwesen des Gegenstandes aufhebt und verändert und gerade dadurch von einer rein intellektuellen Aussage zu einer Aussage wird über reale Gesellschaftlichkeit. In dem Sinne ist die theoretische Wahrheit über das Kapital dessen praktische Abschaffung. Und das wendet sich eben explizit, gestern war es ja auch Thema, wird auch nachher wieder Thema sein, gegen die Vorstellung, man könne ein positives Verständnis von Werten gewinnen. Das Zweite, was du sagtest, die Barbarei als Inbegriff des Kapitals. Es versteht sich ja, dass diese Kennzeichnung keine irgendwie geartete positive Wesensaussage ist, sondern eine Aussage ist, die im Sinne dieser Entfaltung von Existenzialurteilen ein bereits eingetretenes historisches Faktum und eine historische Tendenz im Sinne ihrer Abwehr und Verhinderung artikulieren will. Also auch die Aussage Barbarei ist keine Aussage im Sinne des Pudding-Rezeptes, sondern ist eine Aussage, die indem sie getroffen wird, die Bedingung der Möglichkeit ihrer eigenen Verhinderung angeben will. Und in dieser Spannung, denke ich, ist ein dialektischer, materialistischer Begriff von Wahrheit ungefähr anzusiedeln. Aber darauf kommen wir bestimmt noch in den weiteren Diskussionen nochmal, nur ganz kurz.
Ja, und mag sein, dass ich mich, wenn ich zu solchen Schlüssen Anlass gegeben habe, mich schlecht ausgedrückt habe, da bitte ich um Nachsicht und würde ich versuchen, das ein bisschen zu konkretisieren. Wenn wir von Herrschaft sprechen, setzen wir ja, oder müssen wir, wenn wir es sinnvoll tun wollen, ein Objekt auch voraus, das aus der Herrschaft herausfällt und von der Herrschaft bemeistert werden muss. Was jene reine Herrschaft, die eben den Nationalsozialismus ausmacht, kennzeichnend ist, dass das Objekt gleichgültig geworden ist, dass das Objekt, an dem sie sich konstituiert diese Herrschaft völlig gleichgültig ist, dass diese Herrschaft in einem Stand der Beherrschung der Naturkräfte, um es mal ganz urmaterialistisch auszudrücken, sich als Moment noch erhält, wo sie nicht mehr notwendig ist. Und genau deswegen, weil sie nicht mehr notwendig ist, sie auch so maßlos gegenüber dem Objekt, dem es nichts mehr abgewinnen kann, außer sich selber noch zu erhalten, verfährt. Und darin liegt dann auch die Ähnlichkeit, von der ich, Ähnlichkeit ist auch ein Wort, das missverstanden werden kann, aber diese Veränderung im Begriff und Gestalt der Herrschaft könnte andererseits auch bedeuten, wenn das Objekt nichts mehr beibringt, dass Herrschaft noch erzwingt, dass man Herrschaft überhaupt als solche fallen lässt, sich unser Objekt hingeben kann. Man will von ihm nichts mehr, was den Intentionen zuwiderläuft. Und insofern ist diese äußerste Herrschaft, die wirklich nur noch sich selbst meint, auch auf eine ganz diabolische Art und Weise, das möchte ich betonen, bevor es nochmal auf das Kurze hinausgeht, auf eine ganz diabolische Weise ganz eng verwandt mit der Überflüssigkeit von Herrschaft, mit der Hingabe. Also, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klar geworden.
Auf Jans Eingangsfrage nach der Kategorie des Objekts zurück, weil ich mit der Antwort nicht ganz zufrieden war. Also du hast ja gesagt, gehen wir mit der Subjektemphase, sei das gar nicht so. Du würdest ja gar nicht behaupten, dass mit den Subjekten jetzt alles in Ordnung sei und dass die sozusagen der Ort der Revolution seien und dass von denen kommen würde. Das sei ja schon klar, dass ja gerade die Destruktion dieser Subjekte stattfindet. Ich glaube, man muss die Frage radikaler stellen. Das Subjekt als Kategorie ist ja, da geht es ja nicht einfach nur darum, ob das, was empirisch vorfindbar in dieser Form herumläuft, zu irgendwelchen Hoffnungen Anlass gibt oder nicht, sondern das Problem ist doch, dass die Form des Subjekts selber gesellschaftlich geformt ist. Also die Tatsache, dass Individuen nun mal Subjekt sein müssen und eben gar nichts anderes übrig bleibt, als das zu sein, bei Strafe des nicht überlebensfähig Seins. Und diese Form des Subjekts kann doch nicht einfach wenn diese Form selber gar nicht kritisiert wird und die Form selber, also die Form des Subjekts selber als das verortet wird, was einzig potenziell überhaupt Ort also Besiegung des Widerstands sein kann, dann wird damit sowas hergestellt wie eine reine Form des unvernehmlichen Rest, was mindestens ebenso unsinnig ist wie Wissenschaft vom Wert.
Gewiss.
Und wie kann diese Frage beantworten? Also bei Freud ist das ja durchaus was vorhanden. Bei Freud ist ja schon klar, dass Individuum und Subjekt nicht dasselbe sind und dass deswegen die Subjekt-Objekt-Form selbst das ist, was da anzugeben ist. Aber dazu hast du ziemlich wenig gesagt.
Ja, ich dachte eigentlich, dass ich nur darüber gesprochen habe. Insofern ist es ein bisschen deprimierend. Ich werde nochmal versuchen, auf dich das aufzugreifen. Deine Frage meinte ich eigentlich, hoffte ich bereits beantwortet zu haben, so gut es ging. Sie ist nämlich nur aporetisch zu beantworten, was natürlich die Form der Antwort selber in Frage stellt. Eine Aporie ist keine Antwort, eine andere ist nicht möglich. Nein, der unverdingliche Rest, das hast du völlig richtig, das war meine Intention auch, mitbekommen, dass diese Gegenüberstellung in dieser Form nicht statthaben kann, weil das, was wir als Subjekt bezeichnen können, und das sowohl unter der Ägide der Kritik der politischen Ökonomie als auch unter der Ägide der Psychoanalyse, ein ausdifferenziertes des eigentlich Objektiven ist, ein Moment seiner Bewegung. Und als Moment dieser Bewegung in dieser kontradiktorischen Bestimmung erst die Fähigkeiten erhält, diese Bewegungen zu erhellen. Und insofern die revolutionstheoretische, nennen wir es Hoffnung, immer auf einem Fundament steht, das kein Fundament ist letztendlich. Jenes, was das Unheil hervorbringt, ist auch das, was in dieser differenzierten Form, die man dann Subjekt heißt, auch die Schwachen, Freud nannte es die geborgten Gegenkräfte, die irgendwann auf eine Versöhnung zwischen diesen beiden Prinzipien hinauslaufen könnten, wir hoffen, hervorbringt. Insofern ist jede Frage, oder jene Frage, so wie eben Stefan Breuer sie ganz, ganz prototypisch gestellt hat, nach dem lebensphilosophischen Rest in der kritischen Theorie, eine falsch gestellte Frage, weil er das Kapitel über den Vorrang des Objektes scheinbar nicht ganz wahrgenommen hat. Das, was das Subjekt human machen kann, ist die Qualität des Objektiven, die sich in ihm in der Form des Bewusstseins verkörpert. Insofern geht es nicht um den absoluten gesetzten Gegensatz zwischen Form und Inhalt, zwischen Objekt und Subjekt, sondern Subjekt kann nur da bewusst werden, wo es sich als Objektives begreift. Das ist, denke ich, das, was ich sagen wollte, auch der gemeinsame Zug von Psychoanalyse und Revolutionstheorie.